Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute ist die Sarah zu Gast, auch bekannt als Lady Geekness, richtig?
Ja, das ist richtig, auf Twitter.
Genau. Auf Twitter, genau. Guten Morgen.
Hallo.
Du bist tatsächlich das erste Mal da. Man glaubt es kaum und ich habe es auch selber nicht geglaubt. Ich dachte, ich war mir eigentlich fast sicher, du wärst irgendwann mal in den alten Manu Spiels Cast zu Gast gewesen, aber überhaupt nicht.
Oder? Nee, ich kenne Manu, aber er hat mich nie gefragt.
Oh. Ja, ich glaube, der Manu hat auch Angst vor Frauen, glaube ich. Da bin ich ganz.
Daran muss es liegen.
Ja, weil ich bin immer, ich möchte an dieser Stelle auch mal festhalten, dass ich der Einzige bin, der immer hier Frauen in diesen Podcast einlädt. Das muss einen Grund haben.
Das finde ich gut.
Ja. Genau, aber bevor wir hier noch weiter über Manu lästern, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Was machst du, wer bist du und warum kennst du dich mit Spielen aus?
Ich bin Sarah. das ist eine schwere Frage irgendwie, warum Spiele. Ich hab irgendwann angefangen halt über Videospiele zu bloggen, insbesondere Indie-Spiele, weil die haben mich damals sehr interessiert. Interessiert mich auch jetzt noch der ganze Bereich halt mit sagen wir mal, low-finanzierten Spielen, weil Indie-Spiele sind ja heute auch wieder nicht mehr das, was sie mal waren, blablabla, bla, bla. Da könnte man jetzt auch schon wieder abdriften. Bin darüber dann halt irgendwie zu Game One geraten damals, das war 2009, und habe das dann so ein bisschen als Startplattform genutzt, einfach so ein bisschen in die Branche hinein und habe mich da dann auch weiterhin natürlich neben Filmen auch für Videospiele halt total interessiert und beruflich eingesetzt. Und mittlerweile bin ich in so einer kleinen Medienproduktion gelandet, wo ich eine kleine Videospielsendung habe.
Ah, okay. Wie heißt die?
Eigentlich heißt sie Select Game, ist aber jetzt erst die dritte Folge gerade rausgekommen diese Woche. Also wir sind noch sehr, 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 sehr stark am Anfang, sind auch noch so in der beziehungsweise ich bin noch in der Selbstfindungsphase, weil das Coole ist, ich kann machen, was ich will. Das Uncoole ist, ich kann machen, was ich will. das läuft in einem YouTube-Netzwerk aus verschiedenen Sendungen und so Sendungszusammenschlüssen. Und das können wir bestimmt irgendwie dann auch noch verlinken. Heißt The Fuck.
Ja. Okay, ja, gerne machen wir. Fuck-Links verlinken wir immer gerne.
Sehr gut.
Ja. Nee, machen wir auf jeden Fall. Stellen wir dann in den Podcast, in die Shownotes mit rein, einen Link zu der Folge und rufen wir unsere Hörer an dieser Stelle mit auf. Schaut euch das an, gebt dir Feedback. Ich denke, du bist auf der Suche nach Feedback und Tipps und was kann man besser machen, was kann man anders machen, was ist gut und ähnliches.
Oh ja. Also weniger, was ist gut, sondern wirklich, was kann ich machen?
Okay, ja, aber ein bisschen Lob hört man doch auch ab und zu mal gerne.
Ja, natürlich.
Das sind wir doch alle, lassen wir uns doch alle gerne unser Ego schmeicheln. Deswegen. Ja, gut, aber wir wollen tatsächlich auch mal über ein Spiel reden heute, und zwar über Dragon's Dogma Dark Arisen, ein Capcom-Rollenspiel. Und bevor jetzt einmal irgendwie bei Capcom denkt man sofort, das ist bestimmt ein JRPG. Es ist aber gar nicht so japanisch, wie man im ersten Moment vermutet, oder? Was würdest du?
Vom Look her ist es unglaublich westlich, auch von den Figuren her. Es hat einen sehr derben britischen Humor auch, also wenn man den Charakteren halt zuhört. Das Einzige, was einen ein bisschen japanisch anmutet, ist auf, würde ich jetzt mal sagen, ist halt Steuerung, Kampfsystem etc. etc., denn man braucht wirklich halt eine Weile, um da sich so zu reinzufriemeln, denke ich mal.
Genau, und das ist das Dragon's Dogma, das Hauptspiel ist eigentlich das ist Mai 2012, habe ich mal nachgeguckt. Also das kam da auch irgendwie raus. Und als das als erste Mal rauskam, habe ich mir gedacht, wer soll das denn spielen wollen? Ein Rollenspiel, ein Fantasy-Rollenspiel, wo man gegen Drachen kämpft. Warum soll ich das spielen, wenn 3 Monate oder ich weiß nicht genau, wie viel es war, vorher irgendwie Skyrim rauskam und alle gerade im Skyrim-Fieber waren. Und das wirkte so ein bisschen wie so ein MeToo-Produkt, also so, als ob man, ja gut, probieren sie halt auch mal. War dann aber sensationell erfolgreich für Capcom. Also die haben dann ja auch kurz danach dann irgendwie angekündigt, ja, das hat sich so gut verkauft, wir machen da eine Serie draus. Da ist bisher quasi noch nichts draus geworden, sondern dieses Dark Arisen ist eine Erweiterung inklusive Hauptspiel, also quasi nochmal so eine Version 1.5.
Wie eine Game of the Year Edition eigentlich hatte ich. Also ich habe so das Game of the Year Gefühl, weil halt die DLCs alle drin sind und so weitere Kleinigkeiten, die man sich halt online beschaffen konnte.
Okay, ja gut, Game of the Year Edition trifft's ganz gut. Du hast jetzt schon im Vorgespräch angesprochen, es sollte auch ein bisschen bugfreier sein, weil wohl das Hauptspiel sehr buggeplagt war.
Und zwar kommt das neue Spiel, Dark Arisen kommt ja jetzt mit zwei, also für die Xbox auf jeden Fall, für die PS3 natürlich nicht, kommt es mit zwei CDs daher und eine enthält das Texturen-Pack. Und das war nämlich, also es ist halt nicht wirklich ein Bug, aber das kann man dem ersten Spiel das wirklich hervorragend. Wie du so schön sagtest, genau, warum sollte man, das hat mich damals nämlich auch gerade total verstört, warum sollte ich nach Skyrim, wo ich irgendwie dann 200, 300 Stunden auf der Uhr hatte, warum sollte ich da nochmal ein Rollenspiel spielen? Und das Lustige ist, es hat dann wirklich, es ergänzt Skyrim irgendwie in ein paar Punkten oder ist halt so anders wieder, dass es wieder Spaß macht. Das Problem war halt wirklich nur ganz schlimmes Tearing einerseits und halt wirklich andererseits der Texturenaufbau, dass du teilweise, sagen wir mal, haben sich Charaktere erst dann aufgebaut, wenn du schon durch sie durchgerannt bist und sowas geht halt nicht.
Das war aber erst im Hauptspiel. Das haben sie jetzt für das Dark Arisen gefixt, oder?
Ja, genau. Und überhaupt, es sieht auch besser aus, es sieht detailreicher aus, habe ich den Eindruck. ja,
Aber du
doch.
meinst, es kann täuschen.
Ja, ich weiß nicht, das Hauptproblem, was ich hatte, und das war wohl ein ziemlich verbreitetes Problem. Es tut mir auch leid, dass ich das schon wieder ansprechen muss, weil ich habe, glaube ich, die letzten Monate über nichts anderes gesprochen, weil es mich ganz persönlich so bewegt hat. Ich habe meinen ersten Dragon's Dogma Spielstand verloren. Ich habe es letztes Jahr gegen Ende Jahr angefangen zu spielen, habe 116 Stunden gespielt und war mit meinem Charakter irgendwie Level 49, wollte dann gegen den Endgegner antreten und dann war mein Spielstand einfach weg. Und das Problem bei diesem Spiel ist tatsächlich, man hat nur einen Spielstand pro
Was,
Konto.
genau, was, wo wir beide schon drüber gesprochen haben, dass das eigentlich ein No-Go ist, gerade in Rollenspielen, dass wir beide immer dieses System haben, dass wir so 5, 6, 7 Spielstände haben und immer den ältesten überschreiben, damit man so, falls irgendwas schief geht, falls man irgendwie ein Quest-Item verliert oder kann ja alles mal vor irgendwie Quatsch vorkommen, dass man zumindest noch ein paar alte Spielstände hat, auf die man dann zurückgreifen kann und dann, ja gut, muss man halt die Quest nochmal machen und probiert es dann, ob es dann geht. Aber wenn es tatsächlich nur ein Spielstand gibt für so ein gigantisches Rollenspiel, wo man ja aus ja, leidvoller Erfahrung weiß, dass da so viel Potenzial für irgendwelche Bugs und Fehler sind, weil das ist halt einfach leider so bei so Open-World-Rollenspielen, dann da nur einen Spielstand zu haben, ist schon sehr mutig, finde ich.
Ja, das ist genau das. Das ist auf jeden Fall das eine. Das andere ist aber auch noch, und das war immer, also ich finde Dragon's Dogma ist eigentlich ein fast perfektes Rollenspiel. Abgesehen von der automatischen Speicherfunktion. Du hast nicht nur einen Spielstand, sondern er speichert dir auch noch automatisch. Einfach egal, wo du bist, gibt verschiedene Speicherpunkte, Kontrollpunkte und also Speicherpunkte werden die ganze Zeit erstellt. Du hast aber dann noch die Möglichkeit, zum letzten Kontrollpunkt zurückzuspringen. Die kommen, wenn du irgendwo also die kriegst du, wenn du irgendwo übernachtest oder wenn du größere Ereignisse auslöst. Das Problem ist dann wirklich, irgendwann hast du halt diese Points of No Return, die halt einfach durch das Spiel erstellt wurden. Und dann musst du halt selber gucken, wie komme ich jetzt aus dieser Situation wieder raus. Und sowas ist halt extrem nervtötend. Also die automatische Speicherfunktion, die auch wirklich einfach gerne vor Gegnern speichert, gegen die du nicht antreten kannst, du möchtest gern kurz zurück und dann lieber die Tür nicht öffnen, das geht halt nicht. Nimmt auch viel Spielspaß irgendwie.
Okay, ja, das verstehe ich. Also man könnte natürlich jetzt argumentieren und sagen, na ja, das nimmt diese Autosave, nee, die manuelle
Quicksave.
Save-Funktion, Quicksave-Funktion, nimmt halt den anderen Spielen auch so Spielspaß, weil man dann halt immer irgendwie, man kann immer wieder zurück oder wenn man dann, man probiert dann was und dann klappt nicht, wieder, also wenn man jetzt auf dem PC spielt, F9, Quick Load. Dann macht man es nochmal, F9, Quick Load. Ah, wieder schiefgegangen, Quick Load. Also, das heißt, das kann ja auch so ein bisschen, dass man eben sagt, ja, gut, weil du eben weißt, du kannst keinen Quick Load machen, streng dich halt gefälligst an und versuch's halt gescheit zu machen, weil du dich eben nicht da so mit dieser Helpfunktion wieder rausretten kannst. Also, man könnte ja auch sagen, gut, es ist halt dann anspruchsvoller und fordernder.
Ja, gut, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin ja auch immer, ich sag ja auch, also wir sind ja alle so ein bisschen Quicksave verwöhnt mittlerweile. Das kommt halt auch durch die PC-Generation. Und deswegen finde ich, das ist halt vielleicht auch tatsächlich ein japanischer Aspekt des ganzen Spiels.
Dieses
Also.
ja das Dark Souls Phänomen, so dieses alle
Genau,
die
genau,
Leute wollen,
genau.
dass das Spiel sie fertig macht, und gut, nicht mein Cup of Tea, wie man so schön sagt. Ich möchte lieber entspannt spielen, aber gut, ich kann auch anerkennen, dass Leute dann Spaß an sowas haben, wenn sie dann nach mehreren Stunden dann endlich irgendeinen Bosskampf geknackt habe und dann sagen, ja, jetzt freue ich mich umso mehr, weil der so schwer war. Aber
also du hast ja immer noch die Möglichkeit, immer wegzurennen. Das mache ich dann einfach, wenn der Gegner zu stark ist.
Ah, oh, okay.
Ja. Worauf wir auch wieder zu Dark Arisen kommen.
Wieso?
Ich habe jetzt das Spiel diese Woche gekriegt oder Ende letzte Woche. Ich habe jetzt soweit, glaube ich, um die 3 Stunden oder 4 Stunden auf Demagram, so heißt die Insel im Deutschen, verbracht.
Ja, Finstagram heißt sie im
Finstagram, stimmt,
ja,
stimmt.
Im Englischen, das fand ich sehr witzig, weil ich mir im ersten Moment dachte, oh, das ist bestimmt so eine Insel, wo die Leute alle im Dunkeln, im Finstern sitzen und irgendwie Fotos von ihrem Essen machen und die dann auf hochladen. Aber scheint's wohl nicht zu sein, oder?
Das wird der nächste DLC.
Ah, okay. Lauter Hipster, die da sitzen und ihr Essen fotografieren.
So mit Bärten, oh ja. Und dann kannst du die Leute beim Essen fotografieren.
Oh ja, oh, das ist ja Finster Grimception quasi. Dann, aber ja, aber was ist denn, was hat es mit dieser Insel auf sich? Beziehungsweise kann man dann seinen alten Spielstand importieren? Weil es ist ja wirklich alles auf einer Disc. Oder muss ich dann wirklich das ganze Hauptspiel nochmal durchspielen? Oder kann ich mit meinem Charakter, der dann noch auf der Festplatte ist, weiterspielen?
Ja, das hat, man glaube es kaum, tatsächlich absolut problemlos funktioniert, dass man einfach, also ich habe ja immer verschiedene Konten auf der Xbox, hat bestimmt jeder, oder auf der PlayStation, und du kannst tatsächlich dann jeweils, mit welchem Konto du das Spiel spielst, kannst du direkt mit deinem alten Charakter wieder einsteigen, du wirst auch direkt zum Punkt zurück, also du startest dann wieder da, wo du zuletzt abgespeichert hast, alles ist gut. Nur steht halt in, also kommen ein paar Mitteilungen, man kriegt ein paar neue Items, ein paar neue Gegenstände, ganz, ganz viele Rift-Punkte. Die braucht man dann ja, um wieder Vasallen anzuheuern und so, für die, die das Spiel schon kennen. Und hat dann einfach an den schwarzen Brettern auch wieder neue Aufträge, wie ich jetzt bemerkt habe. Da musste ich aber auch zuerst nachlesen, ob das wirklich so ist oder nicht, aber es ist tatsächlich so. Also ja, man fährt eigentlich direkt da fort, wo man mit dem alten Charakter aufgehört hat. Das Lustige ist halt, habe ich gelesen, in der Vorberichterstattung stand irgendwo, man müsse Level 50 sein, um Dark Arisen spielen zu können. Und jetzt war ich ziemlich verwirrt, deswegen habe ich jetzt meinen Charakter hochgelevelt bis Level 50. Aber man kann natürlich auch auf die Insel, wenn man Level 20 ist, nur wird man da nicht sehr viel Spaß haben, würde ich jetzt mal behaupten.
Okay, also dann ist vielleicht das Level 50 nicht unbedingt verpflichtend, aber es ist empfehlenswert, weil man halt sagt, okay, wenn man da als Low-Level-Character hinkommt, dann wirst du halt platt gemacht da.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt tatsächlich sogar am Überlegen, noch einen neuen, also jetzt nochmal Dragon's Dogma nur Dark Arisen durchzuspielen, weil ich rausfinden möchte, wo es neue Quests gibt oder wo es neue Monster-Quests gibt und ob ich die Insel dann wirklich zum Aufleveln benutzen kann, weil das wäre schon praktisch.
Okay. Du hast ganz offensichtlich viel zu viel Zeit, wenn du dir solche Gedanken machst, ob du Rollenspiele, in die du schon hunderte Stunden versenkt hast, dann nochmal spielst, um rauszufinden, ob es irgendwo noch was Neues gibt. Aber
ja, das ist echt schlimm. Ja. Rollenspiele machen das mit mir, das ist nicht lustig. Okay.
Ja, aber ich kann es schon verstehen. Also ich habe auch, Skyrim hat mich, ich bin eigentlich nicht so der Rollenspieler, aber ab und zu packt mich dann mal so eins. Und es war dann irgendwie so, Fallout 3 war so ein Beispiel, irgendwie Skyrim war so ein Beispiel, wo ich dann wirklich vollkommen süchtig danach werde und das dann auch wirklich da über mehrere, also 100 weiß ich vielleicht nicht, aber ich glaube, Skyrim habe ich dann schon fast knapp vor die 100 Stunden gespielt und das ist für mich schon sehr viel. Aber du hast jetzt schon diese Vasallen angesprochen, das ist mir auch noch was ich mir irgendwie gemerkt habe oder was mir aufgefallen ist, man spielt ja aus der Third-Person-Ansicht, auch ein Unterschied zu Skyrim, obwohl bei Skyrim gibt es auch, aber ich glaube, das macht kaum jemand.
Doch. Habe ich nur. Ja, weil ich habe.
Aber das schaut so hässlich aus, weil der Charakter dann so komisch durch die Landschaft gleitet und auch irgendwie gar nicht so richtig läuft.
Nee, das andere ist viel dämlicher, wenn du die ganze Zeit deine Hände vor dem Gesicht hast. Was ist das denn?
Ja, aber ja, gut, aber dann sehe ich aber gleich, welche Zauberer ich ausgewählt habe. Wenn ich ein cooles Schwert habe, ist doch das Geilste, was du haben kannst. Das ist ein Schwert in der Hand, was dann irgendwie so ein blaues, glimmendes Muster hat und was dann irgendwie im Dunkeln leuchtet, wenn du durch irgendeinen Dungeon läufst und so. Das ist doch viel cooler als diesen komischen Charakter, der über den Boden glitscht.
Nee, aber weißt du, genau das ist nämlich der Punkt. Das, was du sagst, ist ganz richtig. Der Charakter gleitet irgendwie über den Boden. Und ich finde auch, gerade beim Kämpfen bei Skyrim hast du keine Reaktion. Also weißt du, du säbelst dich so und also gerade wenn, ich bin ja auch immer ein sehr Melee-kämpfender Mensch oder Charakter, also ich mag halt keine Magie, ich mag Bogenschießen und Dolche, aber vor allem Dolche halt oder zwei Schwerter, in Skyrim habe ich nämlich zwei Schwerter und das ist ganz, ganz cool, da bin ich ein Assassine, glaube ich, Und das Problem da, also was mich da halt wirklich stört und was mir aber auch erst durch Dragon's Dogma halt wieder aufgefallen ist, ist wirklich, dass in Skyrim hast du so keine, du hast so kein Feedback von den Gegnern, weißt du? Also so das Kämpfen fühlt sich, man fühlt sich nicht richtig nach einem Kampf so. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen, aber man hat halt manchmal das Gefühl, man prügelt so ins Leere. Und ja, genau. Weil man irgendwie nicht richtig merkt, ob hat man den jetzt getroffen oder oft hat man ja auch so ein bisschen so optische, fehlendes optisches Feedback. Also man haut ja, dann und merkt, genau. Ist dann gar nicht sicher, okay, habe ich denn jetzt den Gegner wirklich getroffen oder warum? Der ist doch noch einen Meter weiter weg und ich habe jetzt einfach in die Luft gehauen. Und
Das ist bei Dragon's Dogma so unendlich viel besser. Also wirklich ich denke, selbst Leute, die Probleme haben, also es ist ein sehr, sagen wir mal, hakeliges Spiel, um reinzukommen. Es braucht eine Menge Zeit, aber ich glaube, es lohnt sich alleine wegen des Kampfsystems, weil das Kämpfen macht so viel Spaß und es ist so dankbar, weißt du, alle, ich mag es, wenn man sieht, wie viel Leben der Gegner noch hat, das siehst du bei jedem Gegner. Du hast wirklich haptisches Feedback sozusagen im Kampf. Also du spürst, wie der Pfeil gerade den Kopf des Gegners durchbohrt und so. Und sowas brauche ich einfach beim Spielen. Also gefällt mir halt sehr gut.
Mhm. Genau, und jetzt aber noch mal kurz auf die Vasallen zu sprechen zu kommen. Diese Party, das sind dann 4 Leute maximal oder gehen sogar mehr?
Ja, genau. Nee, mit dir bist du zu 4. Also du kannst 3 Vasallen anheuern. Davon ist einer immer der, den man selber gestaltet hat. Also den kann man nicht austauschen. Das heißt, man kann 2 Vasallen in dieser Riftwelt frei aussuchen. Die können... Ich habe das ganze Spiel jetzt echt immer nur im Offline-Modus gespielt. Das heißt, ich habe einfach andere Spiele Vasallen halt zugeteilt gekriegt oder welche, die schon auf der CD waren, gehe ich mal von aus. Und im normalen, also wenn man es online spielt, jedoch kann man halt auch irgendwie die Vasallen seiner Freunde und so anheuern und das ist schon ziemlich cool.
Aber die können die nicht steuern, also es gibt keinen Koop-Modus, wo man dann...
Nee. Ach, du meinst so wie in Dark... War das in Dark Souls nicht so?
Nee, Dark Souls war ein bisschen anders. Bei Dark Souls ist es so, dass du Hinweise in der Welt hinterlassen kannst und ähnliches, die dann andere sehen und so. Aber es hätte ja zum Beispiel sein können, dass man einfach eine Party aus 4 Leuten hat und dann wie bei, ja, was ist denn so ein Beispiel jetzt, wie bei Borderlands, dass du einfach sagst, okay, ich spiele halt, ich laufe durch die Welt und wenn irgendwie mein Online-Buddy gerade da ist und sieht, oh, der spielt Borderlands, dann kann der mir einfach ins laufende Spiel reinjoinen und spielt ein bisschen mit und geht dann wieder raus. So, aber das scheint ja nicht zu gehen.
Nee, das geht nicht, aber das wäre natürlich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, die ich mir auch sehr wünschen würde. Also es ist tatsächlich immer so gelöst, dass wenn jetzt auch mein Vasall jemand anderen hilft, dann verschwindet er quasi so über Nacht und dann bringt er halt das Loot zurück, das er da dort auch eingesammelt hat, aber du steuerst ihn zu keiner Zeit.
Okay, aber sind die denn wirklich hilfreich? Oder also ich habe immer bei so Vasallen, die KI, oder was heißt bei Vasallen, also bei KI-gesteuerten Charakteren habe ich immer oft dann das Problem, dass die halt dann irgendwie, dann bleiben die irgendwo hängen, weil sie, oder dann finden sie den Weg über eine irgendeine Brücke nicht und kommen dann von der anderen Flussseite nicht rüber und dann musst du irgendwie, bist du eine halbe Stunde mit beschäftigt, deine Leute auf die andere Flussseite zu bekommen und das kann einem dann halt schnell den Spielspaß verderben. Also ich nehme jetzt mal ein positives Beispiel jetzt in Bioshock Infinite, wo die Elisabeth ja wirklich nie ein Hindernis ist. Also die findet immer ihren eigenen Weg. Hey. Und wie bitte?
Hey, du brauchst Geld. Hey, du brauchst Munition. Hey.
Ja, das stimmt. Aber zumindest bleibt sie nirgendwo hängen. Das, finde ich, muss man ja zuerkennen.
Ja, aber die ganze Zeit im Gesichtsfeld möchte ich sie auch nicht haben. Aber naja, anderes Thema. ja, also da ich jetzt wirklich so viele Stunden schon mit den beiden Spielen verbracht habe, ist es natürlich für mich jetzt, habe ich auch viele lustige Geschichten zu erzählen, wo das jetzt nicht so geklappt hat. Aber ich empfinde diese Vasallen als sehr angenehm. Ich habe auch immer die ganze Gruppe dabei. Also ich benutze sie halt immer wirklich als Ergänzung zu meinen Fähigkeiten. Im Moment bin ich ein Ranger, das heißt, ich habe einen sehr, sehr großen Pfeilbogen, der halt wirklich sehr weit schießen kann. Das heißt, ich halte mich meistens im Hintergrund und dann habe ich einen Typen, der halt wirklich einen Tank sozusagen, den ich immer vorausschicke, der halt alle Gegner anlockt und so weiter, der halt wirklich sehr, sehr stark ist. Und das funktioniert hervorragend, wirklich. Also einfach überhaupt die Art, wie die Gegner auf den Spieler oder auf die Vasallen reagieren, das funktioniert hervorragend. Und ich finde halt, das einzig Nervige an denen ist wirklich, was halt in, also eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist halt Dragon Age Origins. Und was ich da so sehr geliebt habe, waren halt die Unterhaltungen mit den Charakteren, weil die waren wirklich geistreich, die waren lustig, die waren niedlich, die waren nett, die haben einem auch mal geschmeichelt und so, das hat mir sehr gut gefallen. Bei Dragon's Dogma sind die echt, also die Unterhaltungen sind wahnsinnig nervig. Das wirklich die Charaktere, egal welchen Vasallen man auswählt, man kann 13 Mal verschiedene Vasallen haben, dieselbe Straße lang gehen und 13 Mal kommt derselbe Kommentar. Diese Straße ist aber eng. Ja, verdammt, ich weiß. War hier schon mal.
Okay, also das heißt, Vertonung ist dann nicht so, beziehungsweise Abwechslung ist dann nicht so toll. Wie ist also denn überhaupt die Inszenierung? Gibt's irgendwie, sind es Zwischensequenzen oder sind es irgendwie dröge Textfelder, die man durchklicken muss? Oder also wie ist denn so, wie wird die Story erzählt?
Eigentlich die Story selber ist ja eigentlich nur, ist jetzt nicht so sehr anspruchsvoll. Also es gibt keine wirkliche Story. Die Story ist halt, am Anfang kommt dieser Drache, reißt dir das Herz raus und danach verbringst du das Spiel damit, dich bei dem Herzog einzuschleimen und halt irgendwie auf dem Weg zu diesem Drachenquest zu lösen. Das ist die ganze Story. Aber vieles ist schon durch Cutscenes gelöst, also auch der Anfang und wichtige Punkte im Spiel. Es gibt auch verschiedene NPCs, also Nebencharaktere, die mit denen man sich anfreunden kann. Einerseits durch Quests, andererseits einfach durch wiederholte Begegnungen, wenn man sie oft trifft. Die sind dann auch meistens mit Cutscenes versehen, aber normalerweise spielt sich wirklich alles über Gesprächsfenster ab. Plus, wenn man Untertitel aktiviert hat, was ich hatte ich nee, ich glaube, ich habe eine englische Sprachausgabe und deutschen Text. Anders ging es nämlich, glaube ich, gar nicht. Ich habe jetzt noch mit dem mit Dark Arisen ist auf der Installations-CD auch noch eine japanische Sprachausgabe dabei, was, glaube ich, das Ganze nur noch ein bisschen schlimmer macht. Weiß es nicht.
Okay, aber das werden wahrscheinlich die wenigsten verstehen und dann merkt man aber auch wahrscheinlich gar nicht, ob die jetzt nochmal das Gleiche gesagt haben.
Ja, eben, genau. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Ja. Nee, tatsächlich wird man, also das haben viele Leute auch, die es gespielt haben oder viele Reviews halt als negativer Punkt angebracht, dass man wirklich mit Fenstern zugeballert wird. Also, und das ist halt auch so. Aber das macht mir immer nichts aus, weil ich bin mich Rollenspiele mittlerweile so gewöhnt, dass ist halt so.
Ja, jetzt gibt's aber das irgendwie nicht einzeln, ne? Also es gibt kein DLC, wo man diese Finstagram oder Finstagram-Insel bekommt, sondern man muss immer dieses Dark Arisen im Komplettpaket kaufen, ne?
Ja, das ist richtig. Aber dafür kostet es auch nicht so viel, wie der Vollpreistitel damals, glaube ich, gekostet hat, meine.
Es kostet aktuell 30 Euro. Also das, ja, heißt genau, ein bisschen weniger als Vollpreis. Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, naja gut, ist doch nett, man kriegt nochmal das Hauptspiel, kriegt quasi alle DLCs, alle Patches, also quasi die verbesserte, aktualisierte, ja, genau, Version und noch ein neues Ding und es kostet nicht mal so viel. Man kann aber andererseits auch sagen, naja, eine ganz schöne Frechheit, erst hauen sie ein unfertiges, verbuggtes Spiel raus und ein Jahr später soll ich es dann nochmal kaufen und krieg dann nochmal ein paar zusätzliche Inhalte und das kostet mich nochmal 30 Euro, obwohl ich eigentlich das Spiel schon vor einem Jahr gekauft habe zum Vollpreis. Also ich finde, da kann man natürlich so ein bisschen drüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass sie jetzt das Dark Arisen nochmal in dieser Form rausbringen.
Das stimmt, das kann man, aber deswegen hatte ich nämlich schon wieder das Game of the Year-Gefühl. Ich bin ja jemand, der sehr selten online ist mit der Konsole, einfach bedingt durch zu kurze LAN-Kabel in meinem schönen Zimmer und ich bin nicht sehr flexibel, was Einrichtungen und Umeinrichtungen angeht. Jedenfalls, ich bin auch jemand, der sich echt ein Spiel nochmal holt, wenn die Game of the Year Edition draußen ist und deswegen, glaube ich, bin ich da irgendwie schmerzbefreiter. Aber kann man auf jeden Fall anmerken, aber dazu muss man jetzt aber auch mal noch sagen, und darüber haben wir noch gar nicht gequatscht, die Erweiterung ist gigantisch. Also die ist echt riesig.
Ist sowieso immer so bei Rollenspielen, da bekommt man dann wirklich, ja, wenn man jetzt mal dieses Value for Money als Maßstab ansetzen möchte, ist es ja wirklich teilweise auch bei jedem Rollenspiel, dass man hunderte Spielstunden rein investieren kann und da zahlt man dann auch seine 55, 60 Euro für so ein Spiel, wo man sich dann überlegt, eigentlich ist es schon ganz schön krass, dass man da so viel Gegenwert bekommt und dann hat man noch nicht mal alles gesehen, weil man dann trotzdem noch 20.000 Nebenquests einfach hat liegen lassen, die man noch hätte machen können. Und wie viel, weißt du das, kannst du das ungefähr abschätzen oder weißt du das zufällig, wie viel zusätzliche Spielstunden, wenn man jetzt also wirklich nur auf diese Insel rüberfährt und dort die Hauptquest löst, das schon ist?
Ich habe jetzt gerade 40 im Kopf, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das ums Hauptspiel ging oder schon um Dark Arisen insgesamt. Ich weiß es nicht. Also bis jetzt bin ich ungefähr 3 Stunden oder 4 Stunden auf der Insel und ich bin im dritten Level irgendwie unten. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt vielleicht die Hälfte davon erkundet. Aber ich habe, da kommen auch ständig neue Quests und so, und von denen habe ich noch fast keine erledigt, sondern nur alte.
Okay. Ja, gut, als Fazit würdest du jetzt, also ich habe das so ein bisschen rausgehört, eigentlich das Spiel jedem empfehlen. Also sowohl der schon Dragon's Dogma das Hauptspiel gespielt hat, so dieses, ja, kommt Leute, dann holt's euch noch mal, wenn es euch gefallen hat. Und die Leute, die jetzt das noch gar nicht gespielt haben, aber zum Beispiel, ja, wem kann man es denn empfehlen? Also sagst du, ja, Leute, die Skyrim mögen oder die möglicherweise, was, wie ist denn dieses andere von ihr? Kingdoms of Amalur war doch auch so ein
Oh
Rollenspiel, was
ja,
eher so ein
von EA.
bisschen, ja, genau, was eher so ein bisschen bunter und WoW-mäßiger war.
Fand ich ja echt, also ich mag EA. Ich habe gute Freunde da und ich habe die alle sehr, sehr lieb, aber Kingdoms of Amalur habe ich, glaube ich, echt nur 5, 6 Stunden gespielt und dann war es das für immer.
Okay, ja, meins war es auch nicht, weil
Da, ja.
ich mochte das einfach nicht von dem Stil, wie das aussah. Also das.
Das ging sogar noch. Ich bin ja selber ein ganz großer Fable-Fan, auch noch, es wird immer schlimmer. Ich sollte langsam aufhören, hier weiter zu sprechen. aber irgendwie war, da war es irgendwas anderes, was mich gestört hat. Ich glaube, dass man einfach so allein ist. Man hat keine Party, man hat keine Bezugsperson, das mag ich nicht so. Das ist für mich kein Rollenspiel, da kann ich mir, egal. Ja, was du sagst, ist ganz richtig und ich glaube, ich würde da die Gruppe auswählen. Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, sind am ehesten dafür geeignet, weil hier kriegen sie wirklich für 30 Euro kriegen sie ein richtig, richtig geiles Rollenspiel, was für mich auch das Spiel des Jahres 2012 gewesen wäre, hätte ich es damals schon gespielt. Das Pech war wirklich, dass da, glaube ich, kam sehr wenig andere gute Spiele raus, außer eben. Nee, Skyrim war ja November 2011.
Genau,
Tada!
stimmt, ja, Skyrim war kurz vor Jahresfrist quasi und
Genau, auf jeden Fall absolutes, also für mich als Rollenspiel, sagen wir mal, ja, es eignet sich auf jeden Fall für Skyrim-Fans, das sagst du schon richtig. Ist, würde ich sagen, einfach von der Story her halt anders, vom Setting her natürlich komplett. Man ist mehr in so in der südlichen Welt statt in der nördlichen Welt. Aber das Kämpfen ist halt extrem geil. Auch dieses wirklich auf Figuren raufspringen, hier einen Gegner ins Gesicht schlagen, wenn man mal da hochgeklettert ist und so, das ist schon, das bockt einfach extrem. Man hat richtig viele Rüstungen, richtig viele Gegenstände, richtig viele Möglichkeiten, irgendwie Sachen zu mischen und so. Darauf stehe ich ja auch immer. Das war für mich bei Skyrim irgendwie auch einfach zu flach. Also irgendwann hatte man die beste Rüstung oder die gefühlt beste Rüstung gefunden und das war es dann. Bei Dragon's Dogma gibt es wirklich so unglaublich viele Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten und neue Sachen zu entdecken. Das gerade, ich glaube, für Freunde des Loots ist das ein super, super Spiel.
ja, looten und leveln,
Ja,
womit wir wieder bei der
Looten
Game
und
One wären.
Leveln. Genau.
Ja, super. Dann ja, habe ich dem
Ja.
nichts mehr hinzuzufügen. Das ja, hört sich gut an. Vielleicht, jetzt habe ich auch ein bisschen Lust drauf, das irgendwie. Aber ich habe
Ja,
dann
ich
auch
bin
echt
auch
immer ein
voll der
bisschen.
Fanboy. Das ist super schlimm.
Nö, das ist ja okay. Wenn es dir gefällt, dann ist es ja auch dein gutes Recht, da Fangirl zu sein, in diesem Fall. Das ist ja völlig akzeptabel. Ich habe jetzt nur ein bisschen, also ich habe immer Angst, wenn ich so Spiele anfange, weil ich dann, wenn ich schon von vornherein weiß, da musst du jetzt wieder so viel Stunden dann investieren. Das habe ich tatsächlich Angst, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen gehörigen Respekt davor und
Ja, ich finde, also um dir diese Angst vielleicht ein bisschen zu nehmen, ich finde, es ist bei Dragon's Dogma sehr viel einfacher, mal wieder aufzuhören und dann wieder anzufangen, als bei Skyrim. Bei Skyrim hatte ich dann immer keinen Plan mehr. Scheiße, welche Quest war ich gerade dabei? Oh Mist, wo bin ich überhaupt? Und warum stehe ich in dieser Stadt und nicht in dieser? Das hat man alles bei Dragon's Dogma irgendwie nicht, weil halt, man hat, ja, irgendwie ist das alles so überschaubar, es ist klein, es ist niedlich, es ist ein super niedliches, tolles Spiel.
okay, man hört, du bist begeistert.
Ja.
Gut, ich danke dir und
Ja, danke dir.
ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald mal wieder.
Ja, bis dann. Tschüss.
Ciao. So, das war's mit der heutigen Folge. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir nähern uns mit großen Schritten der Folge 750. Nächste Woche ist es soweit, das ist unsere Jubiläumsfolge also. Und da haben wir uns gedacht, wir wollen da mal Fragen von euch beantworten. Also alles, was ihr schon immer mal über Insert Moin, über uns wissen wolltet. Fragt uns, stellt uns Fragen, schreibt uns eine Mail an insertmoin@superlevel.de oder über Twitter, indem ihr einfach das Hashtag insertmoin 750 benutzt, damit wir das dann auch finden können. Oder alternativ setzt einfach ein von uns da Menschen da ein, setzt den in CC, damit wir das sehen. Und dann werden wir die Fragen in der Folge 750 beantworten. Oder ihr schreibt uns auf der Facebook-Seite. Es gibt genug Möglichkeiten. Und ja, wir freuen uns sehr auf eure Fragen und werden die dann in der Jubiläumsfolge beantworten. Ciao!